2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 2. April 2017 und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue am Freitag. Wir haben es so nachmittags, nur ein bisschen früher als 19.10 Uhr und mein Gast, ich bin Yannick, mein Gast ist heute wieder der Jens. Moin Jens.
Hallo, Glück auf, Yannick, grüß dich.
Ja, Glück können wir in der Tat gebrauchen, zumindest was die nächsten Spiele angeht. Ja, das Spiel verlieren wir bei euch mit 0 zu 1, aus eurer Sicht 1 zu 0 natürlich, nach einem ja, Sonntagsschuss von Niki Adler. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, wie bist du denn überhaupt oder wie hat sich dein Spieltag vor dem Spiel so gestaltet?
Ja, eigentlich ein ganz normaler Freitag. Erst arbeiten gewesen, dann relativ spät zu Hause gewesen, 15 Uhr und dann 16 Uhr direkt zum Stadion gefahren. Ja, vorneweg was gegessen, diesmal etwas ungewöhnlich, kein Nudeltopf.
Okay.
Eigentlich immer so das Standardessen im Stadion, diesmal war es ein Schnitzelbrötchen.
Mal was anderes.
Aber ja, mal was anderes. Aber die Gute hatte ein Fischbrötchen, was eigentlich zum Spiel gepasst hat.
Okay. Genau. Ja, wir sind auch so gegen 1 in Berlin losgefahren. Sind auch bis kurz vor Aue eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich weiß nicht, dann war irgendwie ein bisschen Stau. Mhm. Aber so, dass wir dann so, ich glaube gegen 4:30 waren wir dann, nachdem wir ja wirklich sehr, also direkt nach dem Ortseingang wird man ja wirklich sehr rausgelotst.
Mhm.
So dass man da erstmal irgendwie in so ein Nachbarörtchen, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen.
Ja, Lößnitz.
Genau.
Lößnitz da.
Das klingt richtig, ja. Dass man da erstmal rausgelotst wird, da seinen Wagen abstellt und dann mit Shuttles zum Stadion gebracht wird. Mhm. Ist das die grundsätzliche Handhabe oder ist das nur bei Spielen mit großem Andrang der Gästefans?
Also ob da jetzt grundsätzlich Shuttlebusse fahren, kann ich dir gar nicht genau sagen. Wenn viel Andrang ist, viele Gästefans erwartet werden, dann auf alle Fälle.
Okay. War ja wahrscheinlich, also zumindest was man vom Gästebereich aus gesehen hat, jetzt die Parkplatzsituation am Stadion selber ja auch nicht so die beste ist wahrscheinlich.
Die ist für Gästefans und für Heimfans gleichermaßen relativ bescheiden, die Parkplatzsituation.
Ja. Ja gut, das ist dann der Preis, den man zahlt, wenn man das alles drumherum noch so sehr naturbelassen lässt, was ja auch schön ist.
Genau, genau.
Ja. Ja, als wir dann am Stadion waren, wollten wir uns ja eigentlich um die im Vorgespräch angesprochene Typisierung kümmern. Aber der Polizist oder die Polizisten, die da standen, ließen uns dann mit den Worten, ja, so wie ihr ausseht, können wir euch ja nicht durchlassen. Womit sie natürlich meinten, dass wir als St. Pauli-Fans erkennbar waren. Mhm. Und nicht uns ja, selber persönlich denunzieren wollten. Haben uns dann da nicht durchgelassen, wo wir noch überlegt haben, wie machen wir es jetzt? Ich hatte einen braunen St. Pauli-Pulli an, wenn wir den umgedreht hätten oder so, auf der Polizist dann sagte, ja, braun bleibt braun. Und sich dann selber korrigierte und dann feststellt, ups, das war jetzt von der Wortwahl vielleicht nicht das Beste. Auf jeden Fall, ja, er meinte es nett und hat sich da halt ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Aber letzten Endes hatte er die Weisung, keine Gästefans in Richtung des Heimbereichs zu lassen, was dann halt schade war, weil wir uns halt echt gerne zumindest kurz hätten typisieren lassen. Und natürlich auch noch ein kühles Kaltgetränk vor dem Stadion hätten zu uns nehmen wollen, was ja vom Gästebereich auch nicht möglich war.
Ja, also ich hatte eigentlich auch gedacht, dass die Typisierung etwas weiter außerhalb wäre, aber die war direkt vorm Eingang zum Block AB OP, also was die Westtribüne ist.
Mhm.
Und es war auch ein relativ unscheinbarer Stand. Also als wir da die große Treppe runterkamen, wir haben den Stand erst gar nicht wahrgenommen. Und dann erst als wir fast vorbeigelaufen wären, haben wir gesehen, dass da die Typisierung stattfindet. Und da war auch nicht so viel Andrang gewesen. Und war ein bisschen schade. Es waren ein paar Zahlen im Netz, dass sich 298 Personen da wohl typisiert haben lassen. Und ja, klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist vielleicht ein bisschen schade. Ja. Aber liegt vielleicht auch daran, dass die Gästefans da keine Möglichkeit hätten, dann wären es vielleicht ein paar mehr gewesen.
Ja, also gut, wenn man jetzt unsere 1700, mit denen wir, glaube ich, da waren, wir haben ja auch noch einen kleinen extra Block bekommen, neben dem normalen Gästebereich. Also wenn man die abzieht, dann sind ja immer noch, mal kurz rechnen, 8300 übrig. Also da sind ja die 8000 einfach mal nicht zum Typisieren gegangen, was schon sehr schade ist. Da wäre bestimmt
ja, jemand also
dabei gewesen, der vielleicht hätte helfen können.
Ich hoffe natürlich, die sind alle schon typisiert.
Gut, das ist jetzt der Hoffnungsschimmer, den man haben kann. Ja, das ist völlig richtig. Das stimmt. Wenn wir dann zum nächsten Themenkomplex überleiten und schon langsam uns ins Stadion begeben. Es gab ja sowohl bei euch als auch bei uns eine kleine bis größere Choreo vor dem Spiel. Ne? Also ihr habt ja irgendwie so alle eure Schals hochgehalten.
Ja, das ist eigentlich Standard. Das ist jetzt nicht eine spezielle Choreo gewesen.
Okay.
Das ist eigentlich nur, es gibt ja wohl seit die Westtribüne eröffnet worden ist, so ein Choreo-Boykott von Ultras.
Okay.
Weil es da wohl, ja, sie sind wohl nicht ganz einverstanden mit den baulichen Gegebenheiten, mit den Zäunen, die da in den Blöcken aufgebaut worden sind. Mhm. Da kannst du keine größeren Blockfahnen hochziehen, die würden kaputt gehen. Und weiß ich nicht, wie die Diskussion da jetzt voranschreitet, aber bis da keine Lösung gefunden ist, dann da gibt es wohl einen größeren Choreo-Boykott. Und
okay.
Da werden wir dann wahrscheinlich nur die Standards sehen mit Schal hochhalten etc.
Also beschränken sich auf die Schals zum, wie heißt das, Bergsteigerlied oder wie heißt das?
Der Steiger.
Der Steiger, okay. Der Steiger. Okay. Genau, das wäre es soweit zum, was vor dem Spiel geschah. Ja, bei euch gab es nur einen Wechsel im Vergleich zum Spiel davor. Jetzt habe ich gerade seinen Namen nicht auf dem Schirm.
Müsste Niki Adler gewesen sein.
Ja, Niki Adler ist reingekommen, aber für wen? Da für Suku, genau.
Ja.
Adler für Suku, was sich ja im Nachhinein auch als durchaus erfolgreich erwiesen hat, diesen Wechsel zu vollziehen. Bei uns gab es eigentlich nur zwei Wechsel, Shahin wegen einem grippalen Infekt und Buadus wegen Gelbsperre, aber im Warmlaufen hat sich dann auch noch Nerich eine Muskelverhärtung zugezogen. Für ihn ist dann Hornschuh ist reingerutscht. So war das. Und Sobich und T haben gespielt. Und Kalla hat auch noch gespielt. Genau. Ja, willst du ein bisschen, oder willst du die erste Halbzeit so ein bisschen einleiten? Oder soll ich den ersten Teil übernehmen? Weil da fand St. Pauli schon druckvoller in den ersten,
ja
15,
auf alle Fälle.
15, 20 Minuten. Siehst du ähnlich?
Genau, es gab ja nach einer anderthalben Minute schon die erste Ecke für St. Pauli. Und was ja im Grunde schon die erste Chance gewesen ist, da gab es ja diesen Kopfball, der dann zwar deutlich drüber gegangen ist, aber ja, mit ein bisschen Pech liegst du da nach anderthalb Minuten schon hinten, nach dem Standard. Das hatten wir ja gegen Bielefeld da schon gehabt.
Ja.
Und deshalb, immer wenn ein Standard gepfiffen wird, rutscht mir da so das Herz ein bisschen in die Hose.
Ein bisschen nervös, okay. Ja, das ist für uns halt ganz gut, dass so wie ich da wieder in die Stadt F rutschen konnte, der halt doch so ziemlich 95% der Feldspieler mindestens um einen halben Kopf überragt und dadurch dann schon mal ein bisschen schneller dran sein kann am Ball als seine Gegenspieler, die nicht immer ganz so groß sind wie er. Aber hat bisher, also die Saison erst einmal geklappt, glaube ich, gegen Braunschweig, wann müsste das gewesen sein, ich bin nicht ganz irre. Hat er auch schon mal besser hingekriegt, aber gut. Genau, dann.
Aber das stimmt, St. Pauli war deutlich besser im Spiel und hat auch deutlich mehr vom Spiel gehabt in den ersten Minuten.
Ja. Dann gab es von euch einen Schuss ans Außennetz von Kvesic, der mir auch sehr krass aufgefallen ist. Der war irgendwie auch immer an den Offensivaktionen gut beteiligt. wo ja auch genau, schon das auf eurer Seite gejubelt wurde, weil das wahrscheinlich für viele aus dem Winkel aussah, als wäre er reingegangen.
Ja, ich stand etwas weiter rechts vom Tor, also wenn man vom Spielfeld schaut. Und von uns aus gesehen war es ein klares Tor.
Ja, und, so klang es auch.
Ja, aber die Reaktion der Spieler hat dann schon gezeigt, dass der Ball nicht drin war. Und ja, diejenigen, die in dem Moment ihr Bier weggeworfen haben, hat natürlich Pech.
Haben sich geärgert, ja.
Genau.
Genau, dann habe ich noch auf unserer Seite Hornschuh in der 22. mit einem Fernschuss, der auch gar nicht so schlecht platziert war. Wenn er den ein bisschen besser trifft, kann der auf jeden Fall auch richtig gefährlich werden. Mhm. Und dann sind wir eigentlich schon bei eurem Sonntagsschuss. Möchtest du ihn selber beschreiben? Darfst du gerne machen.
Ja, also es war war ja eine Vorarbeit von Härtner. Der hatte da auf der Seite ja unheimlich viel Platz und bringt da die Flanke auf Nazarov, der da eigentlich relativ schnell auch den Abschluss suchen will, nimmt den Ball mit der Brust an, versucht sich da zu drehen und den Ball da irgendwie, weiß ich nicht, Seitfalls hier oder reinschlänzen, keine Ahnung. Und dann ist der abgefälscht von Ziereis, war das, glaube ich.
Ja.
Und kommt natürlich direkt zur Adler rüber und weiß nicht, also ich hatte es ja kurz nach dem Spiel schon mal gesagt, solche Tore machst du eigentlich nur, wenn du oben drin stehst und nicht im Abstiegskampf. Mhm. Und Adler meinte dann später in einem Interview, er hat sowas im Training probiert, da ist er genauso reingegangen und deshalb hat er es einfach mal im Spiel gemacht. Und ja, also auf alle Fälle ein Kandidat fürs Tor des Monats.
Ja, sah schon sehr schick aus. Also und so wie ich sieht halt als sein Gegenspieler da nicht gut aus. Also wahrscheinlich ist er selber überrascht, dass er den überhaupt noch so kriegt und trifft. Aber er steht dann wirklich wie ein Zuschauer daneben und er segelt dann an ihm vorbei.
Ja, und, er hat wahrscheinlich spekuliert, dass er den Ball annimmt und
dass er dann dazwischen ging. Ja, noch ging, ja.
Genau.
Ja, gut, wenn er den Volley nimmt und am Ende noch angeschossen wird, dann gibt es am Ende noch Elfmeter oder so. Man weiß es nicht. Ja, das ist eigentlich so das Highlight der ersten Halbzeit gewesen. Wir waren danach sehr verunsichert, hatte ich das Gefühl. Da lief irgendwie gar nichts mehr zusammen. Die Mannschaft war schon so ein bisschen, ja, geschockt. Oder auf jeden Fall aus dem Tritt gebracht, weil man sich wahrscheinlich erhofft hat, mit einer druckvollen Anfangsphase da nach Möglichkeit schon da das 1-0 zu machen. Und dann kann man sich ja ganz anders in den weiteren Spielverlauf begeben. Aber dann so zur Hälfte der ersten Halbzeit einen Gegentreffer zu kriegen und dann auch noch so einen, das ist, glaube ich, erstmal, da gehst du wahrscheinlich gerade in der Situation, in der wir immer noch stecken. Ne, wir haben uns da ja alles andere als rausgekämpft in den letzten Spielen, auch wenn das von den Ergebnissen her nicht so schlecht aussah. Aber du steckst halt immer noch mit unten drin und das war eigentlich war das ganze Spiel ja so, dass du eigentlich gemerkt hast, so beide kämpfen da irgendwie drum, in der Klasse zu bleiben oder die Klasse zu halten. Und ja, spielerische Klasse hat, glaube ich, keiner vorher erwartet.
Ja, also wie gesagt, bis auf das Tor, was natürlich wirklich klasse aussah, war das eigentlich so ein typisches Abstiegsduell.
Ja,
da hast du gesehen, da geht es wirklich nur um Abstiegskampf.
Ja. Ja, hast du noch was zur ersten Halbzeit? Sonst würde ich die Halbzeitpause ein bisschen thematisieren.
Ja, also was ich mir hier noch notiert habe, war so eine Halbchance kurz vor Ende der ersten Halbzeit in der 44. Minute, als Rizzuto relativ frei im Strafraum angespielt wurde und dann den Ball mehr oder weniger verdänselt hat oder versucht an einem oder zwei Verteidigern da vorbeizuspielen und da den Ball verloren hat. Und da gab es noch ein kleines Wortgefecht mit Nazarov, war das, glaube ich. Wir haben das ein bisschen besser mitgekriegt, weil es halt direkt bei uns vom Block passiert ist. Mhm. Und da ist dann Breitkreuz noch dazwischen gegangen, hat noch geschlichtet und ja, gab wohl da eine Ecke, die ja eigentlich genauso verpufft ist wie alle Ecken von uns in dem gesamten Spiel. Mhm. Das war ja im Grunde hat sich an den Ecken ja nicht wirklich was verbessert seit dem Trainerwechsel.
Okay.
Und ja, da haben sie eigentlich noch ordentlich dran zu arbeiten. Das war, also ich habe mir jetzt keine wirkliche gefährliche Situation hier rausgeschrieben, die für uns jetzt nach einer Ecke passiert wäre.
Nö, das wüsste ich jetzt auch nicht. Also da wart ihr nicht sonderlich gefährlich. Es war mehr so aus den, also entweder nach Standards oder also nach Freistößen dann eher. Oder aus dem direkten Spiel heraus.
Ja.
Wenn wir mal. Genau. Das war's von dir zur ersten Halbzeit, ja?
Ja.
Genau. Dann, ich habe es selber gar nicht gesehen, nur hinterher auf Fotos. Und ich habe einen Hörer in der Halbzeitpause getroffen, den Klaas. Schöne Grüße, wenn du das hörst. Der mich darauf hingewiesen hat, dass es gab ja irgendwann diese alerte Antifaschista-Rufe aus unserer Gästekurve. Und das war eine Reaktion auf einen Banner der Identitären Bewegung Sachsen, die wohl oben, also quasi hinter der Neubaukurve,
ja,
da wo es so zum Wald rauf geht.
Genau, und unser Block W ist das.
Das kann Max alles sein. Da hatten die sich auf jeden Fall dann positioniert, ein Banner mit der Aufschrift Identität braucht keinen Schuldkult, der unsere Vorfahren verachtet. Entrollt, was aber dann auch relativ schnell von, also es sind wohl relativ schnell Polizisten raufgekraxelt da und haben die da in den Wald gejagt. Ja, weiß ich nicht, ich würde das so ein bisschen verbinden mit einer Frage, die @thescander bei Twitter gestellt hat.
Mhm.
Wie groß die rechte Szene in Aue ist und was die Identitäre Bewegung Sachsen in und um Aue für eine Rolle spielt vielleicht.
Also diese Bewegung, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich überhaupt nicht.
Okay.
Höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Und ich, ohne jetzt für irgendjemand die Hand ins Feuer legen zu wollen oder legen zu können, würde ich fast behaupten, dass das jetzt nicht irgendwie aus der Auer Fanszene heraus passiert wäre.
Okay,
oder dass sie irgendwelche Angehörigen der Auer Fanszene wären. Also das würde mich jetzt echt wundern. Mir ist da jetzt auch kein Vorfall oder irgendwelche Probleme bekannt, die es da mit rechten Gedankengut da innerhalb der Auer Fanszene gäbe und ob da irgendwelche oder dass da irgendwelche Gruppierungen jetzt, sagen wir mal, deutlich dem rechten Spektrum angehören würden. Also es wäre mir neu.
Mhm.
Im Grunde gibt es da auch, ich sag mal, keine oder kaum Probleme. Ein paar Spinner gibt es halt überall.
Ja.
Und
aber sie tragen es zumindest ins Stadion, oder was?
Nö, würde ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Also wäre mir auch neu, wenn wir da jetzt plötzlich so irgendwie in die Ecke gedrängt werden würden oder wenn es da jetzt größere Probleme gäbe.
Hm.
Also, wie gesagt, ich kann mich auch an keinen Vorfall erinnern, dass da irgendwann mal großartig Probleme gab.
Und was so die Region angeht, hast du da irgendwelche Infos, wie es da mit dem rechten Gedankengut aussieht?
Ja, wie gesagt, paar Spinner gibt es halt immer, gibt es überall. Aber dass da jetzt, wie gesagt, großartig Probleme gäbe oder dass da irgendwelche Leute das großartig nach außen tragen würden, kann ich auch nicht sagen. Da gibt es sicherlich Regionen in Sachsen, die da wesentlich mehr Probleme haben. Wenn man da etwas weiter östlich schaut, in Richtung Sächsische Schweiz, denke ich, da gibt es deutlich mehr Probleme.
Okay.
Aber wie gesagt, ich kann hier für niemanden die Hand ins Feuer legen, aber mir sind keine Probleme bekannt und ich wüsste auch nicht, dass da irgendwie wie großartig Probleme gäbe.
Hm. Ja, was halt eine so eine Überlegung halt direkt im Anschluss dann war, wir hatten ja diesen, ja, Eklat kann man es nicht, also es wurde ja zu einem Eklat hoch stilisiert, dass, als wir das Banner hochgehalten haben bei uns, beim Spiel gegen Dresden, gegen den deutschen Opfermythos und so. Ob das eine Reaktion darauf war, weil es ja wirklich auch gezielt, es sollte ja gar nicht das ganze Stadion erreichen, sondern wirklich gezielt die Gästekurve. Weil der Hang ist ja wahrscheinlich durch die Baustelle für euch aus gar nicht einsehbar wahrscheinlich, oder?
Ja, so richtig. Also von uns aus gesehen, also hat wahrscheinlich von uns aus keiner gesehen. Und hättest du mich da nach dem Spiel nicht drauf angesprochen, hätte ich das wahrscheinlich bis jetzt noch nicht erfahren. Weil auch Medien oder so oder irgendwo auf Fotos ja nicht wirklich irgendwas zu sehen ist.
Nee, also auf jeden Fall nicht in keinster Weise so präsent wie unser Banner damals gegen Dresden. Ja gut, weiß man nicht genau, was das für Hoshis waren, was sie genau bezweckt haben, aber es schien schon wie eine konkrete Provokation in Richtung der St. Pauli-Fans. Ne, was ja schon die Position, wo sie sich hingestellt haben, nahelegt.
Ja.
Dann fragt das Skender aber noch nach einem anderen Banner, was bei euch in der Heimkurve wohl war, wo vor und dann Stand in Anführungsstrichen raus drauf stand. Weißt du da irgendwas Näheres?
Ja, das war ja so ein dreigeteiltes Banner. Also im Stadion habe ich das auch nicht wahrgenommen. Ich habe es dann auch erst später auf Bildern oder im Video gesehen. Ich habe mir heute das Spiel nochmal angeschaut im Schnelldurchlauf und habe versucht zu lesen, was da unten drunter stand, und ich konnte es auch nicht entziffern. Letztendlich würde ich einfach nur vermuten, dass es wieder eine Aktion gegen den Vorstand ist. Steht in der Kritik gerade.
Okay.
Und da ist letztendlich die Gemeinde eher zwiegespalten. Da gibt es so diese Vorstand raus Fraktion, und viele andere stehen hinterm Vorstand, hinterm Leonard. Und da gab es in letzter Zeit schon mehrere Aktionen mit Bannern. Und ja, weiß ich nicht, was man davon halten soll. Ich finde, wenn man sowas fordert, dann sollte man eine Alternative anbieten. Die gibt es wohl im Moment nicht. Mir ist zumindest keine Alternative jetzt zum Präsidenten. Oder mir würde zumindest keine Alternative einfallen. Und deshalb kann man relativ schnell natürlich Vorstand herausfordern, wenn man mit irgendwelchen Sachen unzufrieden sind. Da steht Vetternwirtschaft und weiß nicht, was da sonst alles noch im Raum steht. Da gab es ja auch eine ziemlich kontroverse Mitgliederversammlung. Also da wurde es relativ laut. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt keine Alternative, mir fällt keine Alternative ein, und Vorstand raus ist schnell gefordert, aber dann soll sich dann immer die Frage stellen, was dann, wenn der Vorstand raus ist, wer soll es machen, wie sollte es dann weitergehen?
Okay, ist das eine relativ kleine Fraktion in der Fanszene, oder ist es so quasi 50-50 gespalten, die einen sind noch für den Vorstand, die anderen sagen, nö, wir wollen jemand anders, haben aber auch keine Alternative zu bieten.
Also Zahlen kann ich da natürlich nicht nennen, aber aus Gesprächen raus würde ich fast sagen, dass es 50-50 ist. Also da gibt es wirklich die Hardcore-Leonard-Hasser, wo natürlich alles schlecht ist, was Leonard macht. Und dann gibt es natürlich wieder die anderen, die sagen, ja, das ist der Heilsbringer, das ist ohne den wären wir gar nicht, wo wir jetzt sind. Aber ja. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Okay.
Also, er hat ja jetzt den Trainer geholt. Mit dem Trainer haben wir jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen. So viel verkehrt scheint er nicht zu machen.
Ja, ist natürlich die Frage, ob so ein Effekt dann sich noch in die nächsten Spiele trägt.
Genau.
Aber da können wir gleich nochmal gern drauf kommen. Ich würde noch kurz das Spiel abhandeln. Wenn wir jetzt noch kurz in die zweite Halbzeit gucken. Da habt ihr halt bis auf eigentlich 2 Aktionen von Kvesic in der 59. und in der Nachspielzeit kam von euch nicht mehr so viel, was aber auch natürlich, ne, ihr musstet ja auch nicht. ihr wart ja in Führung, weil ihr hattet jetzt nicht die Aufgabe, da das Spiel noch weiter voranzutreiben, sondern wir waren quasi in der Bringschuld.
Ja, genau. Und ab der 65. Minute, da bin ich echt komplett ins Schwitzen gekommen. Da wurde ihr deutlich stärker und stärker, hattet mehr Ballbesitz, seid sofort auf die ballführenden Leute draufgegangen, und wir kamen überhaupt nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe rein. Und da haben sich dann auch die Ecken für St. Pauli deutlich gemehrt und sind auch gefährlicher geworden. Aber was Ecken angeht, fand ich euch jetzt auch nicht so gefährlich. Da war erst dann kurz vor Schluss nochmal eine gefährliche Situation. Aber wie du schon sagst, von uns kam da im Grunde nicht mehr viel. Ja, ein paar kleinere Aktionen, aber sonst, wie gesagt, da war der Freistoß von Kvesic doch
ja,
noch
der
das
geht so rechts
Gefährlichste.
vorbei, ne? Geht so flach rechts vorbei, glaube ich. Wenn ich mich jetzt, oder schmeiß ich ja gerade so durcheinander.
Da,
also,
weiß nicht, es waren zwei Situationen, einmal an die Latte.
Da ja, das war in der
war
Nachspielzeit
der
schon.
Oder waren in der Nachspielzeit. Und kurz vorher, so ungefähr aus 25 Metern, oder was heißt kurz vorher, irgendwann, weiß ich nicht, 60. 70. Minute rum, dieser Schuss da aus 20, 25 Meter, der da rechts vorbeigeht, genau.
Genau, ja, den meine ich auch. Ja. Genau, und dann war ja unsere größte Chance eigentlich der Lattentreffer von Schneider, der 2 Minuten vorher für Kaller gekommen war. Auch eigentlich ein U23-Spieler, der erst dann bei euch jetzt sein zweites Zweitligaspiel gemacht hat. Der den dann da erstmal schön auch an die Latte semst.
Ja.
Man auch so, ne, wenn der den ein bisschen besser trifft, war auch gar nicht so einfach, den da zu nehmen in der Position, wo er ihn kriegt. Da irgendwie so ein Stück weiter links vom linken Pfosten. Und dass er den da noch dann so zentral drauf zieht. Also wer weiß, hätte man den ein bisschen früher gebracht. Wer weiß, ob der nicht noch ein, zwei weitere Chancen gekriegt hätte, von denen dann vielleicht eine reingeht. Aber gut, es sollte nicht
ja,
sein
also
auf unserer Seite.
Wir hätten uns da definitiv nicht beschweren können, wenn es dann irgendwann 1-1 gestanden hätte. Wir waren ja deutlich passiver und ja, also wie schon gesagt, ab der 65. Minute bin ich komplett ins Schwitzen gekommen und von mir aus hätten sie dann auch abpfeifen können.
Das ist, glaube ich, das Wort, ja. Aber wir haben es ja nicht geschafft. Jetzt träumt mein Hund hier gerade nebenan. Gut, ja, am Ende geht es dann wahrscheinlich, wenn wir die Chancen dann einfach nicht nutzen, geht es dann auch in Ordnung. Aber eigentlich war es, finde ich, so ein klassisches 0-0. Oder halt ein klassisches 1-1, wenn beide einmal das Ding treffen, aber am Ende
ja.
Das nicht durch spielerische Klasse, sondern eher durch Kampf. Also ich fand, die zweite Hälfte war dann auch sehr, sehr nickelig zwischendurch. Ihr habt euch ja auch ein paar gelbe Karten abgeholt.
Also am Anfang war es ja relativ fair. Es ist allerdings dann später, da sind dann immer so ein paar Nicklichkeiten dazugekommen.
Ja, genau.
Ja, ein paar taktische Fouls dann zum Ende hin, war ja, glaube ich, so cool noch die gelbe Karte abgeholt da. Also, ja,
also fast, Soko und Tiffert haben eine gesehen.
Genau. Soko hat ja da kurz vorm 16er bei euch da einen Ball verloren und Trikotzupfer, gelbe Karte, da muss er ein Konter unterbinden.
Mhm. Was, ja. Hattest du für ein, was hattest du für einen Eindruck vom Schiedsrichter?
Am Anfang war ich gar nicht so unzufrieden mit dem Schiedsrichter. Was dann ab Mitte der zweiten Halbzeit war, ja, weiß nicht, ob er da ein bisschen unglücklich, da waren ein paar Szenen aus meinem Blickwinkel nicht so korrekt gewesen, aber ich habe mir da jetzt auch nichts weiter dazu aufgeschrieben, es war einfach mein Eindruck im Stadion gewesen.
Nee, ich meine, es war keine konkreten Entscheidungen, also ich fand ihn einfach irgendwann sehr, also er hatte keine klare Linie irgendwann mehr, sondern es ist ihm so ein bisschen entglitten.
Das würde ich so unterschreiben, aber wie gesagt, erst so ab Mitte der zweiten Hälfte. Vorher
ja, ja, als es dann halt so ein bisschen kämpferischer wurde, ne? Und alles so ein bisschen.
Genau.
Ja, ja, also ich kann da jetzt auch keine konkreten Situationen benennen und man ist ja sowieso als Fan dann immer schon mal schnell dabei, dass der Schiri sowieso alles falsch pfeift. Aber ich habe schon souveränere Schiris gesehen, sagen wir es mal so. Und er kann, glaube ich, nur froh sein, dass die Mannschaften sich dann nicht bis aufs Blut, also wäre das Spiel vielleicht erst am 30., 32. Spieltag gewesen und es wäre um richtig viel gegangen, Wer weiß, was da los gewesen wäre. Ich glaube, das hätte er dann nicht mehr unter Kontrolle gekriegt.
Dann wäre es schwierig geworden, genau.
Ja. Aber gut, am Ende bleiben 3 Punkte für euch, die euch jetzt erstmal auf Platz 15 katapultiert haben. Rund um 2 Plätze. Ja, jetzt geht's für euch weiter. Am Dienstag gegen Union. Nee, Mittwoch spielt ihr erst, ne?
Mittwoch spielt müsste erst. Mittwoch sein, ja.
Ja. Auswärts bei Union, dann kommt 60 und dann fahrt ihr auch nach Nürnberg, wo wir dann in 2 Spielen sind. Für uns geht's erst am Dienstag noch gegen Sandhausen. Und dann kommt nach Nürnberg, kommt Würzburg zu uns. Ja, was erwartest du dir, wenn es jetzt so... Ich meine, Union wird halt erstmal... Was erhofft man sich da überhaupt? So wie die momentan also, drauf sind.
Ja, wenn wir den Trend bestätigen, dann denke ich, wäre vielleicht ein Punkt drin. Mhm. Wenn man in Berlin jetzt verliert, geht die Welt auch nicht unter. Das erwarten wahrscheinlich die meisten. Also wäre ein Punkt sicherlich eine schöne Überraschung. Aber wenn man, wie gesagt, den Trend der letzten Wochen sieht, wenn man das mal ein bisschen bestätigen könnte, auch mal mit einem guten Spiel bei Union Berlin und dort was mitnimmt, wäre ich jetzt nicht unzufrieden. Aber ich denke, wir werden dort mit 0 Punkten nach Hause fahren. Union haben einfach einen Lauf.
Ja. Ja gut, die haben jetzt am Samstag auch verloren, ne?
Ja, genau. Aber ja, also in Berlin an der alten Försterei wird's auf alle Fälle schwer. Und ich rechne mir im Grunde nichts aus. Umso schöner wird's, wenn sie doch was mitbringen.
Hm. Und die nächsten beiden Spiele, 60 zu Hause und Nürnberg auswärts?
Also 60 zu Hause hoffe ich schon, dass wir da wieder 3 Punkte einfahren. Wir haben jetzt 2 Heimspiele in Folge gewonnen. Ja, also 1860 ist ja jetzt auch nicht so der Übergegner und da hoffe ich mir einfach die 3 Punkte. 1860 hat jetzt 31 Punkte. Wir haben 26 Punkte, hätten mit einem Sieg 29 Punkte. Da ist dann 60 auch in Reichweite und dann stecken die wieder voll mit unten drin. Und jede Mannschaft, die da zusätzlich unten im Abstiegskampf mit drin steckt oder die wir damit reinziehen können, ist ja im Grunde gut für uns. Und von daher soll das eigentlich Ansporn sein, 1860 da einfach zu besiegen und 1860 da unten mit in den Abstiegskampf wieder reinzuziehen.
Mhm.
Und genau, Nürnberg
hältst du auch für machbar oder eher weniger? Die berappeln sich ja gerade auch ein bisschen, sie sind gerade Achter.
Ja, Nürnberg ist wieder so ein Spiel, wo ich mir eigentlich nichts ausrechne. Und wo dann jeder zusätzliche Punkt Bonus ist.
Mhm.
Also das sehe ich dann schon wieder als ein schweres Spiel an. Und auswärts sehe ich ähnlich wie Union.
Ja.
Und wie gesagt,
wenn man es runterfällt, ist okay.
Wenn man einen Lauf bekommt, eine kleine Serie, haben wir ja im Grunde jetzt schon. Wenn wir die einfach fortsetzen können. Vielleicht auch mal ein schönes Spiel. Weiß nicht. Nee, am Ende zählen 3 Punkte.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, um schön spielen geht es gerade in der Position überhaupt nicht.
Nee.
Ja.
Dann heißt wieder schön gespielt und nichts bei rumgekommen. Also,
richtig, da kannst du ja auch nichts von kaufen.
Genau, vielleicht doch ein dreckiges 1-0. Ich will endlich mal noch ein dreckiges 1-0 sein.
Naja, so sauber war das jetzt am Freitag auch nicht. Nein, alles gut.
Aber es war ein schönes Tor.
Das Tor an sich war sehr sauber, das ist richtig.
Ja.
Nee, gut. Ja, mal gucken. Also für uns geht es, wie gesagt, gegen so 1000 erstmal am Dienstag. Das wäre schon wichtig, dass wir da, eigentlich müssen da 3 Punkte sein. Weil Nürnberg auswärts ist vielleicht ein Punkt drin, aber ein Sieg ist auch schwer. Also ja, so ähnlich wie bei euch, wenn wir so 5 Punkte aus den nächsten 3 Spielen holen, wäre das schon, na, also, oder lieber 7 eigentlich.
Ja.
Also wir sollten zumindest keins der 3 verlieren, weil sonst rutschen wir da, wenn jetzt der KSC nicht plötzlich anfängt auch wieder zu gewinnen, dann rutscht
die. Die spielen ja am Dienstag gegen Würzburg.
Mhm.
Das ist auch sehr interessant.
Ja,
Würzburg,
Würzburg
die haben
kommt
ja
da
jetzt
auch runter, ne?
1:1. Genau, die haben noch keinen Sieg in der Rückrunde eingefahren, glaube ich.
Ja, ich denke, da wird so langsam, ne, das ist halt für einen Aufsteiger dann irgendwann auch, wenn du nicht gerade die Kaderstärke von Dresden hast. Da ist es dann schwer, das über eine ganze Saison zu tragen, ne? Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ob man sich dann nächste Saison wieder sieht oder ob es nur einer von uns beiden schafft. Vielleicht gehen wir auch zusammen runter. Ist ja alles noch drin.
So rechnerisch ist alles noch drin. Wie gesagt, vor 2 Jahren, als wir beide ja schon mal in ähnlicher Situation waren, haben ja Auer-Fans und St. Pauli-Fans gemeinsam versucht, das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Das hatte ich, glaube ich, mal auf Twitter mitgeteilt. Vielleicht kann ich es nochmal mitteilen. Da gibt es ein schönes Video auf YouTube und das ist wirklich sehenswert. Also viele Bekannte von mir fahren da sehr gerne hoch nach Hamburg, verbringen da mal ein schönes Wochenende auf St. Pauli und ja, die wären auf alle Fälle tief traurig, wenn das nächstes Jahr nicht möglich wäre.
Na, vor 2 Jahren sind wir ja nur knapp 15. geworden. Ihr seid
Da sind wir runtergegangen,
runtergerutscht,
genau.
genau. Das war ja auch diese Entscheidung am letzten Spieltag.
Aber da wart ihr ja in der Winterpause ja, glaube ich, auch schon praktisch weg, ne? Ihr seid ja noch relativ gut in die Rückrunde gestartet. Und ja, hatte das Glück, euch da noch zu retten und seid da in die Relegation, ne? So.
Nee, wir sind
Oder?
15. geworden dann am Ende.
15er geworden,
Ohne
okay, gut.
Relegation. Naja. Naja, von daher damals kam ja auch Ewald, also der kennt das ja eigentlich schon. Mit uns da unten rumzukrebsen. Gut, Jens, ich danke dir für die beiden Gespräche. Hat mich auch
Ich
gefreut,
danke dir auch.
dass es am Stadion geklappt hat. Sich mal kurz Hallo zu sagen. Und ja, euch noch alles Gute für die weitere Saison. Vielleicht sieht man sich dann nächstes Jahr wieder.
Ja, wäre nicht schlecht. Also euch auch viel Erfolg im Abstiegskampf. Aus Eigennutz muss ich natürlich sagen, hinter uns. Aber ja, nee, wäre schade, wenn St. Pauli oder Aue runtergehen würde. Wäre toll, wenn wir beide drin bleiben.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, hier noch der Hinweis, dass auch das Vorgespräch zum Spiel am Dienstag schon raus ist, was der Michael mit dem Stefan aus Sandhausen gemacht hat. Schon am Donnerstag, ohne die Niederlage gegen Aue im Kopf. Und genau, hört da auch mal rein. Und dann allen, die am Dienstag da sind, viel Spaß beim Spiel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Ah!